Einen schönen guten Morgen. Wir sind Christel und Christian Steinbacher. Ich gehöre zum Leitungsteam hier in der Gemeinde und ich freue mich, dass wir heute die Predigt halten können. Ich und andere schwierige Menschen. Wir gemeinsam haben über viele Jahre hier in Baden-Württemberg die Arbeit von Team F geleitet, haben da auch eine ganze Reihe von Seelsorgeseminaren durchgeführt mit unseren Mitarbeitern. Und ich freue mich, dass wir jetzt so eine kleine Serie von drei Themen haben mit seelsorgerlichen Themen, die wir beide halten. Und das dritte wird die Ursula Schulz halten, das dritte Thema.
Ja, ich fange mit dem ersten Thema an. Das heißt Bitterkeit besiegen lernen. Kürzlich war ich im Gespräch mit einer Bekannten und darin beklagte sie sich über ihre Brüder und sie sagte, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie böswillig die zu mir waren, wie die mit mir umgegangen sind. Hoffentlich müssen die das noch einmal büßen. Einige Zeit vorher hatte sie schon einmal ihr Herz ausgeschüttet und sehr böse über ihre Brüder geredet. Ich hatte dann unter anderem zu ihr gesagt, aber wenn du das immer mit dir herumträgst, dann wirst du doch ganz bitter. Und ihre Antwort war, ja, ich will bitter sein. Hoffentlich müssen meine Brüder das noch einmal so richtig büßen. Und ich vermute, dass die meisten von euch jetzt denken, ja, das geht ja gar nicht. So darf man doch nicht über seine Brüder, über seine Geschwister denken und reden. Aber es ist immer wieder erstaunlich, wie viele Menschen, auch Christen, mit Bitterkeit und unvergebener Schuld zu kämpfen haben. Schuld und Anklagen, die sie anderen gegenüber in ihrem Herzen tragen. Und meistens ist es nicht so offensichtlich wie bei unserer Bekannten. Oft schlummert es ganz tief im Inneren. Aber es hat ganz fatale Auswirkungen. Und die Bibel spricht davon im Hebräerbrief. Da steht nämlich, achtet aufeinander, damit niemand sich von Gottes Gnade ausschließt. Lasst nicht zu, dass eine bittere Wurzel zur Giftpflanze wird, durch die dann viele von euch zu Schaden kommen. Also hier heißt es, achtet aufeinander. Es geht also um etwas, was sehr leicht vorkommen kann. Es betrifft jeden von uns. Und Bitterkeit ist wie ein Krebsgeschwür, das nicht nur die eigene Seele vergiftet, sondern auch große Schäden in der Gemeinschaft anrichtet. Ganz allgemein in allen Beziehungen, genauso in der Gemeinschaft von Christen, in Gottes Volk. Und in der Regel hinterlässt Bitterkeit ganz hässliche, tiefe Wunden und Narben. Wenn sie nicht frühzeitig durch Gottes Hilfe, durch seinen Geist verarbeitet und überwunden wird. Und das Problem ist uralt und gleichzeitig hochaktuell. Es ist eine Gefahr, vor der wir uns alle warnen lassen wollen. Jede Wurzel der Bitterkeit nimmt irgendwann ihren Anfang. Am Anfang bleibt sie unsichtbar. Sie wächst im Verborgenen, bevor man an der Oberfläche etwas sieht. Und das ist das Gefährliche, dass Bitterkeit erst einmal unbemerkt bleibt. Ein Samenkorn der Bitterkeit fällt ins Herz und wenn es nicht sofort ausgemerzt wird, beginnt eine Wurzel zu wachsen. Und Bitterkeit schadet demjenigen, in dessen Herz diese Wurzel zu wachsen beginnt. Er wird unglücklich und hat keine wirkliche Freude mehr, auch an der Gemeinschaft mit Jesus. Und er kann innerlich ja kaum richtig zur Ruhe kommen. Bittere Menschen reden schlecht über andere oft auch über diejenigen, die sie verletzt haben, oder auch über Gott, dem sie die Schuld für ihr Unglück zuweisen. Bittere Menschen sind oft zynisch und sarkastisch bis hin zur Unerträglichkeit.
Bitterkeit zerstört Ehen und Familien. Gerade im Miteinander von Mann und Frau, da werden wir davor gewarnt. Paulus schreibt im Brief an die Gemeinde in Kolosse: Ihr Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Und wenn Paulus das hier besonders an die Männer schreibt, dann glaube ich, hat es auch was mit den gesellschaftlichen Normen dieser Zeit zu tun. Frauen hatten vor allem in der Öffentlichkeit nicht viel zu sagen. In unserer Gesellschaft, wo Männer und Frauen sich auf Augenhöhe begegnen, da könnten diese Aufforderungen genauso an die Frauen geschrieben sein. Seid nicht bitter gegen euren Ehepartner, gegen euren Mann, gegen eure Frau. Aber wie ist es denn gemeint, dass Ehepartner nicht bitter zueinander sein sollen? Ich denke, dass wahrscheinlich bei jedem da ganz schnell eine ungefähre Vorstellung davon aufploppt. Eine andere Übersetzung, die sagt das noch ein bisschen konkreter. Da heißt es: Ihr Männer, liebt eure Frauen und geht nicht rücksichtslos mit ihnen um. Oder seid ihnen gegenüber nicht gereizt. Klar, dass Reizbarkeit und Rücksichtslosigkeit eine Beziehung verwunden, quasi aushöhlen können. Und so lasst uns mal anschauen, wie bittere Wurzeln entstehen. Wie entsteht Bitterkeit in unserem Herzen? Eine Ursache, die findet sich oft in unserem Umfeld. Ein Beispiel in der Bibel ist Naomi. Ich lese mal einen kurzen Abschnitt aus dem Buch Ruth. Als Israel noch von den Richtern geführt wurde, brach einmal eine Hungersnot im Land aus. Da zog ein Mann mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen von Jerusalem in Juda weg, um sich als Fremder in der fruchtbaren Gegend Moabs niederzulassen. Der Mann hieß Elimelech, seine Frau Naomi. Ihre Söhne hießen Machlon und Kilion. Als sie dann im Ackerland von Moab wohnten, starb Elimelech und Naomi blieb mit ihren beiden Söhnen allein zurück. Und diese heirateten moabitische Frauen, Orpa und Ruth. Doch 10 Jahre später starben auch die beiden Söhne, sodass die Frau ohne Mann und Söhne allein zurückblieb. Da brach sie mit ihren Schwiegertöchtern auf, um aus dem Gebiet Moabs nach Israel zurückzukehren. Sie hatte nämlich gehört, dass Gott sein Volk aufgesucht und mit Nahrung versorgt hatte. Sie ging also weg von dem Ort, an dem sie gelebt hatte, und ihre beiden Schwiegertöchter kamen mit. Doch als sie nach Juda unterwegs waren, sagte Naomi zu ihnen: Kehrt um und geht wieder zu euren Müttern zurück. Der Herr möge euch all das Gute vergelten, das ihr den Verstorbenen und mir erwiesen habt. Er möge euch wieder einen Mann geben und ein neues Zuhause. Dann küsste sie beide zum Abschied. Doch sie weinten und sagten: Nein, wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Letztlich ist Orpa, also die eine Schwiegertochter, doch wieder nach Moab umgekehrt. Aber Ruth ist mit Naomi nach Israel gereist, nach Juda. Und so heißt es dann weiter: Die beiden setzten ihre Reise fort, bis sie Bethlehem erreichten. Als sie dort ankamen, geriet die ganze Stadt in Aufregung. Die Frauen fragten: Ist das nicht Naomi? Und da entgegnete sie: Nennt mich nicht Naomi, die Liebliche, nennt mich Mara, die Bittere. Denn der allmächtige Gott hat mir ein sehr bitteres Schicksal auferlegt. Sie durfte dann später erleben, wie Gott sie von dieser Bitterkeit befreit hat. Sie durfte heil werden. Ihre Schwiegertochter Ruth hat wieder geheiratet und einen Sohn bekommen. Und so hatte Naomi einen Nachkommen, was in der damaligen Zeit unglaublich wichtig war. auch für das ganze Ansehen. Und wir wissen heute, dass dieser Sohn der Großvater von König David war und damit letztlich sogar ein Vorfahre von Jesus. Das nur als kleine Nebenbemerkung an dieser Stelle über den großen Zusammenhang in der Bibel. Aber das will ich jetzt nicht weiter vertiefen.
Ja, wenn uns schwere Lebensumstände begegnen, schwere Verlusterfahrungen oder auch herausfordernde Situationen, so wie es bei Naomi war, sind wir erst einmal überfordert. Wir wissen nicht weiter. Aber es können auch andere Erlebnisse sein, die uns zutiefst verletzen. Oder es sind Menschen, die uns zutiefst verletzen. Wir sind mit Ärger und Wut und Enttäuschungen konfrontiert. Es kann sogar sein, dass ein Missverständnis zur Verletzung führt, zu Wut und Zorn. Ich beziehe es jetzt einmal auf unser Miteinander in der Gemeinde. Da ist zum Beispiel eine Situation, in der wir den Eindruck haben, dass uns ein anderer Mitarbeiter bewusst nicht beachtet hat. Oder etwas Verschärfteres, dass der Leiter bei anderen schlecht über uns geredet hat. Und wenn dieser Same im Herzen sitzt, dann beobachten wir den Täter oder die Täterin, um noch mehr Beweise für das zu finden, was uns verletzt hat. Und dann sehen wir ja vielleicht, wie der Täter mit jemand anderem freundlich redet und sind überzeugt, dass er diesen Mitarbeiter viel mehr schätzt. Oder ein anderes Beispiel, dann passiert es vielleicht, dass eine andere Mitarbeiterin eine Aufgabe übertragen bekommt, für die wir uns doch viel begabter halten oder die wir womöglich schon länger gerne selbst übernommen hätten. Und dadurch werden wir in unserem Herzen bestärkt, dass wir richtig liegen mit unserer Annahme, dass der Leiter oder die Leiterin uns nicht so kompetent findet. Und das wurmt in uns immer weiter. Am liebsten würden wir das Team verlassen und entweder gar nicht mehr mitarbeiten oder in einem ganz anderen Bereich. Es kann aber auch sein, dass wir den Ärger hinunterschlucken, dass wir die Wut unterdrücken und wir schieben unsere Enttäuschung beiseite und tun so, als wären unsere Wunden nicht wirklich da. Wir verarbeiten die negativen und schwierigen Situationen nicht, sondern wir verdrängen sie. Und in unserem Inneren aber wirkt alles weiter. Und wenn wir uns ärgern, wenn wir wütend werden, dann sagen wir dazu doch auch, ich bin so richtig sauer. Und diese Säure, die bleibt in uns und verätzt uns, solange wir nichts dagegen tun.
Es gibt aber auch Bitterkeit, die verborgen ist und sogar uns selbst verborgen sein kann. Ich spreche jetzt von Bitterkeit, die oft schon in unserer Kindheit entstanden ist und uns als Erwachsenen inzwischen gar nicht mehr so wirklich präsent ist. Unser Herz, das sehnt sich nach Liebe. Das ist bei Kindern so, das ist auch bei uns Erwachsenen so. Und unser Herz kann leicht verletzt werden durch viele Dinge. Gerade bei Kindern sind es meistens nahestehende Menschen, Eltern, Vorbilder, Autoritätspersonen oder auch Geschwister. Und die Verletzungen sind geschehen zum Beispiel durch Worte, die uns zugesprochen worden sind. Du bist ein Versager. Du hast zwei linke Hände. Aus dir wird nie etwas werden. Oder aber Taten, die uns verletzt haben. Häufiger Streit im Elternhaus. Oder die Eltern nehmen sich kaum Zeit für ihr Kind. Oder gar Liebesentzug, wenn das Kind seine Aufgaben nicht gut genug gemacht hat. Vernachlässigung, viele Schläge, alles mögliche Taten. Und dann aber auch Verletzung durch Haltungen. Eine Haltung der Ablehnung. Ein Kind erlebt kaum Nähe und Herzlichkeit. Oder eine Haltung der Schwäche. Dem Kind wird nichts zugetraut und das ständig, sodass es seine Begabungen gar nicht entwickeln kann. Und diese verletzenden Dinge sind sozusagen der Same, der in das Herz des Kindes fällt, wenn es durch so etwas betroffen ist. Und gerade ein Kind kann ja noch gar nicht reflektiert mit solchen Verletzungen umgehen. Und so wächst eine Wurzel der Bitterkeit, die sich tief eingenistet hat. Und diese Wurzeln der Bitterkeit, die reichen tief in unsere Persönlichkeit hinein. Sie beeinflussen oft ganz unbewusst unser ganzes Denken und auch Handeln. Und bei all dem, was ich jetzt über bittere Wurzeln gesagt habe, da müssen wir wissen, bittere Wurzeln sind nicht die schlimmen Dinge, die uns angetan wurden oder die wir erlitten haben, sondern es sind unsere lebensverhindernden, sündhaften, bitteren Reaktionen auf diese Verletzungen und Enttäuschungen.
Und bittere Wurzeln infizieren unser Denken mit bestimmten Haltungen dann wieder, auch mit Erwartungen. Dazu möchte ich jetzt auch noch kurz ein paar Beispiele nennen. Nämlich, man ist gefangen in Verurteilungen im Denken und im Reden. Und es äußert sich zum Beispiel in Absolutheitsaussagen mit immer und nie. Also nie hatte mein Vater, meine oder meine Mutter Zeit für mich. Da haben sie so richtig versagt. Und immer wurde ich schlecht behandelt. Ich bin immer benachteiligt worden. Und nie war meine Meinung gefragt. Meine Geschwister, die hatten es immer viel besser als ich. Und das war alles so ungerecht. Negative Erwartungen, auch die sind häufig gekoppelt mit Absolutheitsaussagen. Ich bin sowieso immer der Verlierer. Und Männer, die wollen sowieso immer nur das eine. Und Frauen wollen einen immer nur beherrschen und bestimmen. Ich werde bestimmt todkrank werden. Ich tauge sowieso nichts. Und so könnten wir die Palette fortsetzen. Und das sind sogenannte selbsterfüllende Prophezeiungen. Sie sind die Brille, die wir aufhaben und dadurch die Welt betrachten. Und eine andere Sichtweise einzunehmen, ist uns fast unmöglich. Und so treffen diese Gedanken und Aussagen häufig tatsächlich ein. Eine Freundin von uns hat einen türkischen Vater. Und sie hat uns berichtet, dass sie als Mädchen für ihren Vater nicht wirklich interessant war. Ihre kindlichen Denkmuster, die sie entwickelt hat, lauteten: Nie werde ich wahrgenommen. Mein Bruder, der wird von meinem Vater immer bevorzugt. Und als erwachsene Frau hatte sie mit den Gedanken zu kämpfen, Männer, die haben es sowieso leichter im Leben und als Frau muss ich immer um meinen Platz im Leben kämpfen. Und erst als sie Jesus kennengelernt hat, sind ihr diese Zusammenhänge bewusst geworden. Und durch seine Hilfe konnte sie sich von diesen negativen Erwartungen im Gebet lösen und immer mehr in eine neue Freiheit hineinwachsen. Und heute ist sie eine fröhliche, selbstbewusste Frau und engagiert sich bei Team F für andere Menschen.
Eine andere Reaktion auf Verletzungen ist ein hartes, steinernes Herz. Wir verschließen unser Herz, um uns vor weiteren Verletzungen zu schützen. Wir machen unser Herz hart, damit niemand mehr an uns herankommt. Man kann dann keine wirkliche Nähe mehr zulassen. Da ist immer so eine gewisse Distanz, ein latentes Misstrauen. Man kann sich nicht wirklich im Vertrauen öffnen. Ähnliche Reaktionen sind innere Schwüre. Wir beschließen dann in unserem Herzen Dinge wie: Ich werde nie wieder weinen. Ich werde nie mehr meine Gefühle zeigen. Ich werde es allen zeigen. Ich werde beweisen, dass ich alleine zurechtkomme.
Und aus den falschen Reaktionen folgt dann auch, dass wir selber schuldig werden. Oft tun wir anderen genau das an, was wir verurteilt haben. Eltern schreien in Stresssituationen ihre Kinder an, obwohl sie sich vorgenommen haben, niemals so wie ihre eigenen Eltern zu reagieren. Oder Eltern haben kaum Zeit für ihre Kinder, obwohl sie wissen, wie schlimm das ist, weil sie es selbst so erlebt haben. Und wie bei den verborgenen Wurzeln von Pflanzen sind uns die Gründe für unsere eigenen Reaktionen oft gar nicht bewusst. Wir können uns oftmals selbst nicht verstehen, was los ist mit uns.
Bittere Wurzeln führen auch dazu, dass wir ganz empfindlich auf bestimmte Dinge reagieren. Sei es, dass wir uns ganz leicht nicht richtig beachtet oder übergangen fühlen. Oder sei es, dass zum Beispiel ein kleiner Hinweis, wie wir in unserer Mitarbeit etwas verbessern können, bei uns sofort als Kritik und Herabsetzung ankommt. Ja, und wie kann ich denn falsches Denken und falsche Reaktionsweisen, die bei mir aufgrund von Verletzungen entstanden sind, identifizieren? Wie kann ich diese bitteren Wurzeln bei mir selbst entdecken? Und dazu kann folgende Frage helfen. Welche Lebensmuster oder Charakterzüge, die ich an meinen wichtigsten Bezugspersonen abgelehnt und gehasst habe, also zum Beispiel an Eltern, Großeltern, Geschwistern, welche von diesen Lebensmustern und Reaktionen finde ich in meinem eigenen Leben wieder? Denkt einmal kurz darüber nach. Wenn dir jetzt nichts eingefallen ist, brauchst du nicht zu grübeln, ob es bei dir womöglich doch verborgene bittere Wurzeln gibt. Du kannst Jesus bitten, dir zu zeigen, wenn da was ist, aber du brauchst nicht zu grübeln. Und wenn dir nichts bewusst wird und Jesus dir nichts zeigt, dann freu dich, dann kannst du ihm danken und in seiner Freiheit weitergehen und weiter in der Beziehung zu ihm wachsen.
Ja, aber bevor wir gleich über mögliche Heilungsschritte sprechen, die Gott uns anbietet, will ich noch auf einen anderen Aspekt eingehen. Wie wäre es, wenn wir in Zukunft erst gar keine Bitterkeit aufkommen lassen? Zurzeit habe ich ziemlich zu kämpfen mit Wut und Ärger gegenüber einer Bekannten, die sich ihrem Mann gegenüber hartherzig und egoistisch verhält. Und das könnte mich richtig bitter werden lassen. Und so oft diese Gedanken und Gefühle in mir hochkommen, übe ich mich, gleich mit Jesus darüber zu reden und alles an ihn und ihm zu übergeben. Aber ich merke, das geht nicht schnell. Und da muss ich ständig dranbleiben.
Ja, ich oder wir kommen so langsam zum Schluss. Wenn nun aber Bitterkeit in mir ist, was dann? Wie kann ich heil werden? Die gute Botschaft ist, wir können aktiv an unserer inneren Heilung und Wiederherstellung mitarbeiten. Die Bibel lädt uns dazu ein, zu handeln und nicht in einer Passivität zu verharren. Wir lesen es zum Beispiel im Hebräerbrief. Macht also die erschlafften Hände wieder stark, die zitternden Knie wieder fest. Geht auf rechten Wegen, damit die lahm gewordenen Füße nicht auch noch verrenkt, sondern heil werden. Das heißt doch, macht euch bereit, schafft die Stolperfallen aus dem Weg, bereitet den Weg vor, damit das Gehen leichter fällt. Ja, und was könnte das sein? Zum Beispiel die Bereitschaft, mein bisheriges Denken auf den Prüfstand zu stellen. Also zum Beispiel mich nicht immer im Recht zu fühlen. So nach dem Motto, die anderen haben Schuld dran, dass ich so geworden bin. Jetzt bin ich eben so. Das ist okay. Gott will jedem begegnen und ihm helfen, den Weg der Heilung zu gehen.
Ja, und wenn du merkst, dass es bei dir tief geht und du Hilfe brauchst, dann ist es auch hilfreich, eine seelsorgerliche Begleitung in Anspruch zu nehmen. Gerne kannst du auf uns zukommen, damit wir dir helfen, jemanden zu finden. Und wenn du in einem Hauskreis bist, könnte dein Hauskreisleiter deine erste Ansprechperson sein. Ganz wunderbar ist es auch, wenn du einen Gebetspartner hast, mit dem du deine Anliegen zu Jesus bringen kannst. Also ich habe auch eine Gebetspartnerin und es ist so super, einmal in der Woche treffen wir uns für eine Stunde und da können wir füreinander beten, da können wir unsere Not sagen und Jesus dann darum bitten, dass er uns hilft zu überwinden und einen neuen Weg zu gehen oder einen anderen. Ganz wunderbar, ja genau, habe ich gerade gesagt, mit dem Gebetspartner. Und wir werden auch wieder diesen Jüngerschaftskurs anbieten, im Januar spätestens, Keys to Freedom. Der Christian wird nachher noch ausführlicher was dazu sagen. Das wäre auch eine Möglichkeit, wenn du irgendwie merkst, oh, da brennt mir einiges unter den Nägeln. Und vielleicht möchte dir Gott als erstes Trost schenken. Trost für all das, was du durchlitten hast. Und ein weiterer Schritt ist, auch Buße zu tun für eigene Schuld. Also Gott zu bekennen, wo du selbst in falschen Haltungen gelebt hast, wo du ein falsches Denken gepflegt hast oder auch negativ über andere geredet hast, aus deinen Verletzungen heraus. Und ein ganz wichtiger Schritt ist, auch denjenigen, die dich verletzt haben, vor Gott zu vergeben. Ganz konkret für jede Verletzung, die dir bewusst ist, für jeden Schmerz, für jede Ungerechtigkeit, alles darfst du an Jesus abgeben. Und ich weiß, von was ich spreche, und es dauert manchmal lange. Und wir müssen immer wieder zu Jesus gehen und ihm das alles sagen. Und Jesus will dir dabei helfen, und es ist ein ganz wichtiger Schritt für deine eigene Heilung.
Und wenn du diese Dinge im Gebet mit Jesus bearbeitest, dann wirst du eine neue innere Freiheit bekommen. Du kannst vielleicht richtig aufatmen. Und es ist nie zu spät, bittere Wurzeln durch Gottes Gnade auszureißen. Egal, wie lange du das vielleicht schon mit dir rumträgst. Jesus will dich freimachen. Und dann geht es darum, ein neues Denken einzuüben. Es geht darum, dran zu bleiben, immer wieder Schritte zu machen. Und darüber werden wir nächsten Sonntag in der Predigt noch mehr sagen. Aber zum Schluss habe ich noch zwei Fragen für dich. Wo hat Gott mich heute angesprochen? Und wie will ich konkret darauf reagieren. Bevor wir jetzt dann gleich in die Lobpreiszeit gehen, lasst uns eine kurze Zeit der Stille haben. Und du kannst über diese Fragen kurz nachdenken und in deinem Herzen auch mit Jesus darüber sprechen. Herr Jesus Christus, du nimmst uns an, wie wir sind. Zu dir können wir kommen jederzeit. Da gibt es nichts, was uns in Wirklichkeit abhalten kann, außer vielleicht unsere eigenen Scham. Aber auch die dürfen wir dir bringen und dich bitten, räum die aus, dass wir mit Freude auf dich zulaufen können. Uns bei dir bergen, bei dir zur Ruhe kommen, auf deinem Schoß sitzen. Jesus, du bist unser guter Hirte. Und ich danke dir, dass du für uns sorgst und jedem Einzelnen auch nachgehst, wenn er sich irgendwo verirrt hat. Danke für dieses wunderbare Angebot. Danke für deine Gnade. Amen.